zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie alle da sind, dass Sie alle mit kooperieren. Wir wollen erinnern an die Enzyklika Laudato Si, um dieses große Geschenk, das zentrale Erbe von Papst Franziskus aus sozialethischer Sicht, nochmal auch in der Gegenwart neu wirksam werden zu lassen. Sie ist ein Manifest der Hoffnung für eine gerechte und zukunftsfähige Welt. Sie ist ein neues Kapitel der katholischen Soziallehre. Sie ist ein ethischer Kompass und die theologische Antwort auf die großen Herausforderungen unserer Zeit. Die werden mit der integralen Ökologie zusammengedacht. Das Ökologische und das Soziale, das wird als die entscheidende Innovation und wirklich der Beitrag von Franziskus erkannt. Er hat sich damit als eine weltweit führende Stimme für die Einheit von Klimaschutz und Armutsbekämpfung etabliert. In der langjährigen Geschichte der katholischen Soziallehre wurde keine Enzyklika bisher so intensiv rezipiert, wissenschaftlich diskutiert, interreligiös akzeptiert und politisch mit Entscheidungsprozessen der UNO verknüpft. Innerkirchlich kommt kaum eine Stellungnahme zu ökologischen Themen seither ohne Bezug auf Laudato Si aus. Dennoch, die Enzyklika hat sich nicht in der erhofften Weise als Katalysator für einen ökosozialen Wandel bewährt. Politisch ist der hoffnungsvolle Pioniergeist des Jahres 2015 weitgehend verflogen. Wir kehren zurück zu fossilen und nationalistischen Denkmustern. Zivilgesellschaftlich beobachten wir eine grassierende Transformationsmüdigkeit. Kirchlich gab es nicht die institutionellen Konsequenzen, die dem revolutionären Geist der Enzyklika entsprechen würden und die vergleichbar gewesen wären mit dem, was nach der Enzyklika Populorum Progressio 1967 mit der Etablierung weltweiter Zusammenarbeit und Partnerschaft Justitia Pax die Hilfswerke geschehen ist. Aber vielleicht ist die Botschaft der Enzyklika gerade deshalb heute neu aktuell. Sie ist nicht abgegolten. Sie ist nicht abzuhaken. Sie ist ein uneingelöstes Versprechen. Und der Text ist ja keineswegs naiv. Er selbst rechnet mit Verzögerungen, mit Handlungsblockaden, mit Macht- und Interessenskonflikten, mit Mentalitäten der Verdrängung, der sozialen Abschottung. Gerade das Thema Macht kommt zum allerersten Mal in einer Enzyklika vor, mit nicht weniger als 67 Belegen, ein befreiungstheologischer Hintergrund. Dabei bleibt es aber nicht bei der revolutionären systemischen Machtkritik stecken, sondern man könnte sagen, sie ist geprägt von einem Geist des Mikrooptimismus, des Blicks auf das, was heute schon geschieht, an Wahrnehmung der Schönheit der Schöpfung, an ermutigender Wertschätzung von dem, was gelingt, wo Menschen sich engagieren. Sie ist keine reine Drohbotschaft, trotz der Dringlichkeit der Problemschilderungen, sondern eine Frohbotschaft, die zuerst getragen ist von dem Geist, Dank der Schöpfung, Lob der Schöpfung, eben das auch der Titel von Franziskus. Eine Spiritualität. Bischof Bodan hat es angesprochen. Ohne den wäre die Enzyklika nicht verstehbar. Franziskus, Franz von Assisi, der Poverello, der Arme, der Armut und Schöpfung schon verbunden hat vor 800 Jahren, der eben keineswegs nur naiv die Natur als Idylle versteht, sondern auch die dunklen Seiten benennt, trotz Lob und Freude auch Krankheit und Tod benennt, Franziskus entsprechend eben auch die ökologischen Katastrophen. Gott selbst spricht zu uns im Schrei der Schöpfung und im Schrei der Armen. Die ökosoziale Anwaltschaft ist für Franziskus deshalb unmittelbar Glaubenspraxis und Aufgabe der Kirche. Die Spiritualität von Franziskus hat aber nicht nur bei Franz von Assisi eine Wurzel, sondern interessanterweise verbindet er das auch mit einer starken Referenz zu Ignatius von Loyola und zu Guardini. Er bringt das in den vier Maximen auf den Punkt, die sowas wie die Matrix seines Denkens sind und in fast allen Enzykliken vorkommt. Das Ganze ist wichtiger als der Teil. Die Einheit wichtiger als der Konflikt. Die Zeit wichtiger als der Raum. Die Wirklichkeit wichtiger als die Idee. Also das Ganze, die Einheit, die Zeit und die Wirklichkeit. Die sogenannte Franziskus-Formel, wie es Ernie Gillen, der auch da ist, nennt, ist die grundprägende Option für die Enzyklika. Daraus geht hervor die Option für die ganzheitliche Ökologie, also systemisches Denken, was er auch naturwissenschaftlich unterlegt, für Dialog als produktiven Umgang mit Konflikten, für einen synodalen Prozess, in dem er eben nicht, wie er es versteht, räumlich-institutionelle Machtprozesse fixiert, sondern auf einen offenen Prozess vertraut und die sensible Wahrnehmung der widersprüchlichen Realitäten, was ihm wichtiger ist als eine einheitliche Theorie. In diesen vier Maximen dieser Matrix kann man die Stärken, aber vielleicht auch die Schwächen des ganzen Pontifikats von Franziskus sehen. Er hat eben viel angeregt, aber oft nicht institutionell fixiert. Sprachlich ist die Enzyklika etwas völlig Neues. Nicht der Stil der ausgewogenen, objektivierenden Rede, sondern zugespitzte prophetische Kritik, die aneckt, die viel Widerspruch erzeugt hat. Aber meines Erachtens ist es vorrangig, tatsächlich etwas aufzurütteln, anzuregen. Deshalb wird sie viel zitiert. Aber es gibt auch Schwächen. Etwa die Würdigung der Märkte, die Würdigung von Technik kommt kaum vor. Aber für mich ist das Anlass, deshalb, was wir hier bei der Tagung versuchen, sie auch wissenschaftlich zu diskutieren. Sie einfach nicht quasi nur tot zu loben, sondern quasi sich auseinanderzusetzen, sie dadurch ernst zu nehmen, dass wir sie auch kritisieren mit einem wissenschaftlichen, sozialethischen, ökonomischen, juristischen Diskurs. Aber die Enzyklika hat auch innerkirchlich durchaus wie kaum eine andere päpstliche Rundschrift Fortschreibungen erfahren. 2019 die Konstitution Veritatis Gaudium für quasi die Ordnung des Theologiestudiums entsprechend Leaderships für eine kulturelle Revolution vorzubereiten. Das passt quasi zum Programm der Stiftung für kulturelle Erneuerung, ist allerdings in der Durchführung dann kaum konkretisiert. Aber das ist durchaus die bildungstheoretische Konkretion. Oder 2020 das nachsynodale Schreiben Querida Amazonias, geliebtes Amazonien, jetzt ganz aktuell im Blick auf die COP30, dort geht es darum. Und wir sind im Augenblick dabei, also es sind schon mehr quasi Emissionen, die frei werden, statt die, es könnte die größte Senke sein, die grüne Lunge der Erde. Also quasi hier sehr aktuell mit den konkreten Konflikten. Oder Fratelli Tutti, in dem quasi das Thema Umwelt mit dem Thema Frieden verbunden wird. Die Politik der Abschottung, damals schon 2020 als entscheidende Gefährdung. Und ich glaube, das ist ein Thema in der Forschung völlig unterbelichtet, Krieg und Ökologie. Die Bereicherung der Ressourcen als Finanzierungsquelle für Kriege und quasi Frieden als Handlungsbedingung für Ökologie, das wird kaum systematisch gedacht, war aber einer der ersten Einstiege der Päpste zum Thema Ökologie. Die Friedensbotschaften 1990, 2010, 2020 hatten immer dieses zum Thema, das sollte wissenschaftlich aufgegriffen werden. Es gäbe viele weitere noch Fortschreibungen. Interessant ist, denke ich, das Besondere, Papst Franziskus hat wie kein Papst vor ihm es geschafft, die Sprache auch so zu formulieren, dass sie auch anders und Nichtglaubende anspricht. Das macht die große Resonanz, nach meiner Beobachtung mehr außerhalb der Kirche als innerhalb der Kirche aus. Da haben wir Nachholbedarf, aber auch in der Wissenschaft würde sie in vieler Hinsicht ernst genommen. Dialog ist das Stichwort. Wenn man kritisch schaut, die Kirche hat unglaublich viele Potenziale für Nachhaltigkeit. Langfristig denken, globale Solidarität, moralische Autorität, institutionelle Verankerung vor Ort und global. Ich glaube, wenn wir betrachten nüchtern, ist gegenwärtig die negative Wirkung der Religion größer als die Wirkung von all den Gutwilligen, die sich um ökologische, soziale Verantwortung kümmern. Einfach aufgrund des Bündnisses mit rechtspopulistischen Kräften, natürlich am stärksten in den USA. Ohne die Kirchen wäre Trump nicht gewählt worden mit der Negierung des Programms und in Russland zumal dort. Also ich denke, auch das ist wichtig, politiktheoretisch auf die reale Wirkung der Kirche zu schauen und das zu kritisieren und nicht nüchtern quasi sich mit einer Spielwiese für die Gutwilligen ablenken zu lassen. Die Kirche hat trotzdem bedeutende Pionierleistungen für Nachhaltigkeit erbracht, was auch in der Kirche wenig bekannt ist. Und ich glaube, dieses Selbstbewusstsein zu haben, daran anzuknüpfen, ist wichtig für die Rezeption der Enzyklika. Beispielsweise, klar, Schöpfungsspiritualität, sehr grundlegend, Benedikt von Nursia, Franz von Assisi, Hildegard von Bingen, viele andere, das Gemeinwohlkonzept von Thomas von Aquin für Kollektivgüter, ich denke, dass Ottmar Edenhofer darüber auch nochmal auch eingehend, wegweisend für heute, oder das globale Programm für Sustainability, eine nachhaltige Gesellschaft vom Weltrat der Kirchen, 74 bis 76, die erste Institution für Nachhaltigkeit. Das weiß kaum einer in den Kirchen. Der konziliare Prozess hat viele Dokumente von Rio wörtlich geprägt. Es gäbe viel. Es gibt einige Fortsetzungen, Laudato Si, Research-Institutionen in Oxford, viele Nachhaltigkeitszentren in den Kirchen. Aber alles ist doch irgendwie etwas halbherzig. Es gibt durchaus kontroverse Debatten. Meistens wird die Kirche angeklagt wegen der, wie es Franziskus nennt, despotischen Anthropozentrik, also die Fixierung der Werte auf den Menschen. Das ist ein Problem. Und ich denke, hier kommt es auf differenzierte Debatten an. Einerseits die Idee der unbedingten Würde als Grundlage der Demokratie festzuhalten, nicht naturalistisch einzuebnen. Aber die Anthropozentrik ist nicht rein biblisch. Die Bibel ist theozentrisch, also Gott steht im Mittelpunkt und der Mensch nur insofern er in Beziehung zu Gott ist und auch demütig er ist zugleich eben der Erdling, der quasi aus der Erde gemachte, also die Demut steht ganz im Mittelpunkt. Und das ist vielleicht auch die Brücke nochmal zu dem Oratorium, was wir heute Abend auch nochmal ausschnittweise vorstellen. Es hat den Titel »Wir sind Erde«. Und Franziskus verbindet eben diese Wertschätzung des Menschen, der unbedingten Würde in der Armutsbekämpfung, zugleich mit dem Programm der Demut, der Eingebundenheit in die Schöpfung. Und ich glaube, der Mittelpunkt der Schöpfungstheologie ist die Anthropologie. Biblisch. Und heute müssen wir uns drum ringen, nicht Naturalismus, der die Menschenwürde irgendwie verabschiedet, einebnet, aber zugleich eben diese neue Ebene der ökologischen Einbindung. Das geht tief, das betrifft unser Selbstverständnis und ich hoffe, dass bei unserer Tagung es gelingt, ein bisschen von dieser Botschaft der Enzyklika rüberzubringen. Soweit meine kurze Einführung.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.